Ja, liebe Männer, ich habe mir überlegt, was bringe ich zu einem Männerfrühstück mit? Ja. Sicherlich die Bibel. Die wird uns heute mehr beschäftigen als gestern Abend. Wir werden mehr darin lesen. Ein Strauß Blumen oder sowas wäre ja nicht angebracht. Ich dachte, für Männer passt eher so ein Stück PVC-Rohr vom Bau. Lassen wir das Rohr mal auf sich beruhen. Das Thema, das wir haben, die typischen Wunden des Mannes. Vor Jahren wurde eine MNIT-Umfrage gestartet. Und dort wurden Männer nach ihren drängendsten Problemen gefragt. Worunter leiden Männer am meisten? Das Ergebnis dieser Umfrage war, der höchste Anteil mit 37%, die am meisten gegebene Antwort lautete, Männer lauten unter zu geringem Verdienst. Die zweithäufigste Antwort mit 26% war, Männer leiden unter Übergewicht. Und die dritthäufigste Antwort, die von Männern gegeben wurde, mit 18% war, Männer leiden unter Haarausfall. Wenn ich diese drei Punkte betrachte, ja, und dann bin ich eine der bemitleidenswertesten Kreaturen, die über diesen Planeten läuft. Ich bin bei jedem der Punkte gut dabei. Aber ich denke, uns ist allen klar, das ist nicht das, was uns heute Morgen hier beschäftigen wird. Ja? Es gibt andere Dinge, über die wir reden sollten, die eigentlich wichtiger sind, wenn es um das geht, worunter Männer leiden, was die typischen Wunden sind. Ich habe versucht, das Ganze in 5 Bereiche aufzuteilen, damit das für uns überschaubarer wird. 5 Bereiche, 5 Beziehungsebenen, denen wir als Männer stehen. Die erste Beziehungsebene, die für uns vielleicht intimste, wenn ich mich so umschaue, dann ist das vielleicht für einige von euch noch Zukunftsmusik. Andere stehen mittendrin, andere haben das erlebt. Der erste Bereich ist der Bereich der Ehe, den ich ansprechen will. Die Beziehung von uns Männern zu unseren Ehefrauen. Der zweite Bereich, es wird dann etwas weiter, wäre der Bereich der Familie. Ehe umfasst nur Ehemann, Ehefrau. Familie umfasst unsere Kinder, unsere Eltern. Der dritte Bereich, es wird noch etwas weiter, ist der Bereich der Gemeinde, die Beziehung innerhalb unserer Gemeinde. Es weitet sich noch einmal, der vierte Bereich wäre der Bereich Beruf, Gesellschaft. Und der fünfte und alles umfassende Bereich ist natürlich unsere Beziehung zu Gott, als unserem himmlischen Vater. Wenn wir mit der ersten Beziehungsebene anfangen, die Ehe, das ist für uns Männer vielleicht der intimste und sensibelste Bereich, die Beziehung zu unseren Ehefrauen. Und dann stellen wir fest, dass es ein Bereich ist, in dem wir durchaus auch zum einen Wunden geschlagen bekommen, aber auch anderen Wunden zufügen. Manchmal muss das gar nicht erst bis zur Ehe kommen. Entscheidende Wunden können schon entstehen auf dem Weg zu einer Beziehung, ja auch für die, die noch nicht in einer Ehe leben. Ich war, bevor ich Theologie studiert habe, einige Jahre selbstständig als Transportunternehmer, unter anderem habe ich Schüttgüter gefahren und kam dort häufiger in eine Sandgrube, wo ich Sand holte, den ich da zu Baustellen fuhr. Dort war ein Wiegemeister, ja so zweimal meine Statur, 2 Meter hoch und 1 Meter breit. Richtiger Kerl von einem Mann, wenn ich da hinkam, erschien der Sonnenschein pur zu sein. Der Mann ging auf in seinem Beruf. An einem Montagmorgen kam ich in die Sandgrube, ging in sein Wiegehäuschen. Der Mann war ein Schatten seiner selbst. Der hing da. Ich dachte, irgendwas ist hier passiert. Ich wollte ihn auch nicht nachfragen, aber er sagte mir das selbst. Am Wochenende hatte sein Sohn sich vor den Zug geworfen und Selbstmord begangen. Warum? Die Freundin seines Sohnes hatte Schluss gemacht. Das konnte der Junge nicht überwinden. Das war zu groß für ihn. Diese Wunde war zu groß. Er hat sich einfach vor den Zug geworfen. Der Vater kam damit nicht klar. Wunden können schon entstehen auf dem Weg zu einer Beziehung. Und wenn wir dann in der Ehe stehen, wenn wir ehrlich sind, dann geht das nicht immer so reibungslos. Häufig liegt es einfach daran, dass wir unzureichend kommunizieren mit unseren Frauen, dass wir nicht reden über manche Dinge. Das ist ein erster Bereich, den wir betrachten können gemeinsam, die Beziehung in der Ehe. Ein zweiter Bereich, etwas weiter, die Familie. Ja, hier kommen jetzt unsere Kinder hinzu, unsere Eltern, Geschwister, Brüder, vielleicht der weitere Kreis der Verwandtschaft. Und ein sehr häufiger Problembereich, in dem Wunden geschlagen werden, die manchmal nach Jahrzehnten noch nicht verheilt sind, ist die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Zum einen tragen einige von uns noch Wunden aus einer unguten Beziehung zu unseren Vätern mit sich. Da ist auch nicht immer alles gut und richtig gelaufen. Und zum anderen erleben wir, dass die Beziehung auch von christlichen Vätern zu ihren Kindern, zu ihren Söhnen, häufig gerade im Teenageralter abbricht. Vorher lief das richtig gut. Im Kindergarten, im Grundschulalter, die Kinder schauen zu ihrem Vater auf. Papa ist alles, Papa ist die Autorität. Papa weiß alles, Papa kann alles, er ist der Mann im Leben der Kinder. Und dann irgendwann so kommt eine Zeit, wo man merkt, auf einmal treten andere Autoritäten neben den Vater. Auf einmal kommt das Kind nach Hause und der Lehrer weiß alles viel besser, kann alles viel besser. Es kann dahin kommen, dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn sehr unter Spannung kommt. Manchmal reißt die Beziehung zwischen Vater und Sohn im Teenageralter ab. 14, 15, 16 Jahre, auf einmal ist da kein Draht mehr zueinander. Und dort entstehen gegenseitige Wunden. Ich bin einem befreundeten Pastor sehr dankbar, der mir vor vielen Jahren, als wir gerade dabei waren, Kinder zu bekommen, meine Maria und ich, dann sagte mir: Walter, Ralf, mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Und ich sagte: Was meinst du, Walter? Und Walter war Pfarrer in einer landeskirchlichen evangelischen Gemeinde. Er war ein sehr begabter Mann, ein Mann mit einer Leitungsgabe, mit einer Organisationsgabe, und die war voll ausgefüllt. Walter war überall und immer unterwegs, beschäftigt in seiner Gemeinde. Er leitete den Kindergarten, er leitete viele andere Organisationen. Er war im Dorf in den verschiedensten Gremien beteiligt. Aber Walter sagte: Irgendwie merkte ich gar nicht, dass die Beziehung zu meinem Sohn gar nicht mehr existierte. Als Christian klein war, dann kam er wie jeder Junge zu seinem Papa: Papa, komm, wir spielen was zusammen. Und er brachte seine Bauklötzchen oder sonst was. Und die Antwort von Walter war: Christian, ich habe jetzt keine Zeit. Menschlich gesehen hatte er ja recht. Ja. Es gab viel Wichtigeres zu tun, als mit seinem Sohn mit Bauklötzchen zu spielen. Papa musste eine Predigt vorbereiten. Papa musste eine Ausschusssitzung vorbereiten. Papa musste ganz wichtige Dinge tun. Und er sagte: Ich merkte nicht, dass über die Zeit hinweg das zu meiner Standardantwort wurde. Wenn Christian mit irgendwas kam und sagt: Christian, ich habe jetzt keine Zeit. Irgendwann hörte Christian auf zu fragen. Und alles schien ganz normal zu laufen. Walter sagte: Christian war ungefähr 16 Jahre alt, als mir auf einmal bewusst wurde, ich habe überhaupt keine Beziehung zu meinem Sohn. Der lebt unter meinem Dach. Ich sehe ihn, wenn er aus der Schule kommt, aber eine Beziehung ist zwischen uns nicht. Und Walter ist ein sehr konsequenter Mann. Walter, wenn er eine Erkenntnis hat, dann setzt er die um. Er sagte: Ab heute wird das anders werden. Er ging hoch zum Zimmer seines Sohnes, wollte rein, die Tür war verschlossen. Er klopfte und Christian antwortete von drin: Ja, bitte. Und Walter sagte: Christian, lass mich mal rein. Und er schloss auf und sagte: Was ist, Papa? Und Walter sagte: Christian, komm, lass uns irgendwas miteinander machen. Und die Antwort von Christian: Papa, ich habe jetzt keine Zeit. Das war nicht bösartig von dem Jungen gemeint. Er sagte, er hat wirklich keine Zeit mehr für mich. Er hatte jetzt Verabredungen mit seinen Freunden, er hatte andere Menschen, mit denen er sein Leben ausfüllte. Walter sagt mir damals: Ralf, mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar, dass er mir das früh genug gesagt hat, als unsere Kinder noch klein waren. 2, 3 Jahre später fuhr ich Walter mit einer seiner Töchter zu einem Termin. Die Tochter war ungefähr 16 Jahre alt und es war zu spüren, dass die beiden sich völlig entfremdet hatten. Ja, ihr kennt das. Sie saßen im Auto, Walter guckte links aus dem Fenster und sie rechts. Da war irgendwie keine Beziehung. Das war so schwer mit anzusehen für mich. Also innerhalb der Familie können Wunden entstehen. Der nächstgrößere Bereich, den wir nennen könnten, wäre der Bereich der Gemeinde. Gerade wenn wir Christen sind, wenn wir Brüder sind, die einer Gemeinde angehören, die in einer Gemeinde mitarbeiten, dann ist das ein Bereich, in dem es zu Spannungen und zu Wunden kommen kann. Es kann sein, dass es zu Spannungen kommt, weil einige Mühe damit haben, sich unter die Gemeindeleitung unterzuordnen. Das kann Wunden erzeugen. Etwas vom Übelsten ist die Erfahrung, wenn man beginnt, mit Brüdern zusammenzuarbeiten, das, was ja eigentlich der Auftrag Jesu an uns ist, und dann auf einmal merkt, wir geraten aneinander, wir kommen nicht klar miteinander. Das ist eine ganz schwere Erfahrung manchmal. Gerade da, wo man nebeneinander auf der Bank sitzt, ist die Welt noch in Ordnung. Wenn man versucht, etwas gemeinsam zu machen, auf einmal uneins wird über eine Sache. Das ist eine der schwierigsten Erfahrungen für Christen überhaupt. Das höchste Verwundungspotenzial unter Christen in der Gemeinde, würde ich sagen, ist das, was der Apostel Paulus im Philipperbrief einmal nennt mit dem Namen falsche Brüder. Ich persönlich kann dankbar sagen, ich habe das bisher in meinem Leben nicht erfahren müssen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe nicht mit falschen Brüdern zusammenarbeiten müssen, mit Brüdern, die sich am Ende als falsche Brüder erwiesen hatten. Aber das wäre das höchste Verwundungspotenzial. Vor Jahren las ich die Autobiografie von Theo Lehmann. Theo Lehmann ist Pfarrer im Osten Deutschlands. Theo Lehmann war Pfarrer auch zur Zeit der DDR. Theo Lehmann war einer von den wenigen, die eindeutig und klar zum Evangelium gestanden haben. Und Theo Lehmann schreibt dann in seiner Autobiografie, als die Mauer fiel und als er dann irgendwann Zugang hatte zu den Staatsarchiven der DDR und dann auf einmal seine Akte fand und dann dort schwarz auf weiß lesen musste, dass Männer, die er für Brüder gehalten hatte, denen er sich anvertraut hatte, in Wirklichkeit Spitzel des Staatssicherheitsdienstes waren, die ihn ausspioniert hatten. Er sagte, für ihn brach eine Welt zusammen. Sowas hatte er nie erwartet. Es gab zwei ganz konkrete Männer, von denen er sagte, ich hätte mir das nie im Leben vorgestellt. Ich konnte fast nicht glauben, was ich las. Das ist die höchste Form von Verwundungspotenzial, sicherlich in der Gemeinde. Wenn wir den Kreis jetzt noch weiter fassen, Beruf, Gesellschaft, die meisten von uns stehen noch im Beruf. Ja. Wir alle sind irgendwo in der Gesellschaft, wir kommen mit Menschen zusammen, die nicht nur unserer Gemeinde angehören. Als Christen sind wir nicht nur bestrebt, in der Gemeinde unser Bestes zu geben, als Christen wollen wir überall vorbildlich leben. Natürlich auch auf unserer Arbeitsstelle versuchen wir, sehr gute Leistung zu bringen. Wie gehe ich damit um? Wenn es jemand wagt, meine Autorität zu untergraben, wie reagiere ich als Christ darauf? Ich bin während meiner Studienjahre sehr viel nebenzeitlich Bus gefahren, um den Unterhalt für unsere Familie zu verdienen. Und der Unternehmer, bei dem ich fuhr, wir fuhren unter anderem am Flughafen Frankfurt-Hahn, den Linienverkehr vom Hahn nach Frankfurt. Und irgendwann bei einer Fahrt, ich stand am Flughafen Hahn, die Fahrgäste stiegen ein, ein Mann stieg ein mit seinem Jungen. Es war eine Regelung, der Betrag für Kinder wurde bis zu 7 Jahre gezahlt. Ab dem 7. Lebensjahr war der volle Fahrpreis zu entrichten. Bis zum 7. Lebensjahr war ein reduzierter Fahrpreis. Der Junge sah für mich nach 10, 11, 12 Jahren aus. Der Vater stieg ein, sagte, ein Erwachsener und ein Kind. Ich sagte, wie alt ist der Junge? Der Junge sagte, ich bin 10. Der Vater sagte, halt den Mund, der ist 6. Und der Junge so hinterm Bein des Vaters, Papa, ich bin doch schon 10. Ja, sei doch still, du Trottel, er ist 6. Ich sagte, wie alt ist der Junge denn jetzt? 6 oder 10? Der Vater sagt, ach, der Trottel hat doch keine Ahnung, er weiß nicht mal, wie alt er selbst ist, er ist 6 Jahre alt. Und der Junge fing an zu weinen hinter seinem Vater, ja. Papa, Papa, aber ich bin doch. Mich hat das so wütend gemacht. Ich habe dem Mann seinen Fahrpreis für einen Erwachsenen und ein Kind kassiert und er wollte nicht irgendwie sagen, setzen Sie sich hin und sind Sie still, ich will nichts mehr von Ihnen hören. Als ich an diesem Abend meine Abrechnung gemacht habe, fiel mir dieser Vorfall wieder ein. Ich zitterte bei dem Ganzen. Aber warum war ich so aufgewühlt? Weil der Mann die Unwahrheit sagte? Als ich mich abends geprüft habe, merkte ich, eigentlich war ich nicht aufgewühlt, weil dieser Mann die Unwahrheit gesagt hatte, sondern weil er es gewagt hatte, mich zu belügen. Das saß irgendwo bei mir. Das konnte ich nicht so richtig überwinden. Wie gehe ich mit sowas um? Wie gehe ich mit eigenem Stolz um? Vor Jahren sagte einer der leitenden Brüder unserer Gemeinde, wir waren Mitälteste in der Gemeinde, es kam zu einer Problemsituation, die irgendwann überwunden wurde, und irgendwann führte er etwas ein, was ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum er auf einmal hier mit eiserner Hand etwas durchfechten wollte. Und ich fragte ihn, sagte, Viktor, warum das so und jetzt? Seine Antwort sagt, ich habe auch meinen Stolz. Wow, was für eine geistliche Begründung. Irgendwo fühlte er sich gedemütigt von jemandem über längere Zeit und jetzt schlug er zurück. Ich habe auch meinen Stolz. Wie gehe ich damit um als Christ, wenn mir scheinbar jemand meine Autorität untergräbt? Und dann gibt es schließlich als letztes und das ganze Leben umfassend die Beziehung zu Gott. Wir wissen, dass Gott unser himmlischer Vater ist. Jesus wird nicht müde, den Jüngern Gott als ihren Vater im Himmel vorzustellen. Und dann lese ich beispielsweise im Johannesevangelium in Kapitel 21, in den Versen 20 bis 22, als der auferstandene Jesus seinen Jüngern begegnet und hier konkret mit Petrus spricht. Und Jesus hat den Auftrag an Petrus ausgesprochen, vorher, folge mir nach. Das ist das, was Jesus zu Petrus sagt, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was ist aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Petrus bekommt von Jesus den Auftrag, folge mir nach. Aber Petrus kann nicht einfach gehorchen. Petrus schaut sich um, da sind ja noch andere Jünger, und Petrus sieht Johannes. Und Johannes scheint so viel näher bei Jesus zu sein. Ja? Petrus beginnt, seine Nachfolge mit der Nachfolge des Johannes zu vergleichen. Und sofort kommt die Frage, was wird aus diesem? Die Antwort Jesu ist sehr schroff. Was geht dich das an? Folge du, und das Du ist betont, folge du mir nach. Vergleich nicht deine Nachfolge mit der Nachfolge eines anderen. Søren Kierkegaard, ein dänischer Christ, sagte einmal, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Ein sehr weiser Spruch. Wenn ich beginne, meinen Weg in der Nachfolge mit dem Weg anderer Brüder in der Nachfolge zu vergleichen, ich werde häufig dahin kommen, dass ich denke, dieser hat einen leichteren Weg an der Nachfolge, er ist von Gott mehr gesegnet, warum hat er so, warum ist? Hör auf damit. Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Folge du mir nach auf dem Weg, der dir bestimmt ist, sagt Jesus. 5 Beziehungsebenen. Besonders problematisch wird es, wenn diese Beziehungsebenen noch irgendwie miteinander in Konflikt geraten. Wenn zum Beispiel die Beziehungsebene der Ehe mit der Beziehung der Familie in Konflikt tritt, dass zum Beispiel meine Ehefrau eines unserer Kinder bevorzugt. Die Josefsgeschichte zeigt uns, wie das schon damals ablief. Wenn einer der Ehepartner eines der Kinder bevorzugt. Oder wenn Familie und Gemeinde miteinander verwoben werden, wenn es zum Beispiel in der Gemeinde eine Dynastie von Gemeindeleitern gibt. Der Vater ist Gemeindeleiter und es ist ganz klar, dass sein Sohn sein Nachfolger werden wird. Das erzeugt Spannungspotenzial, ohne Zweifel. Oder wenn mein Sohn auf einmal mehr auf seine Freunde hört als auf seinen Vater, wie gehe ich damit um? Was macht das mit mir? Was macht es mit mir, wenn ich merke, dass ein Mensch, der uns sehr nahe steht und den ich sehr lieb habe, und häufig sind das unsere Kinder, wenn so ein Mensch mich anders behandelt, als ich das erwarte, wie reagiere ich darauf? Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, dass ein Mann oder auch in der Gemeinde ein Bruder Dinge besser kann, als ich sie kann? Dass er offensichtlich begabter ist vom Herrn, als ich es bin? Wie gehe ich damit um, vielleicht als Vollzeitler, als Christ ist etwas, was besonders Missionare mitunter betrifft, wenn ich merke, dass Gleichaltrige es materiell gesehen weitergebracht haben, dass sie mich überholt haben lange, materiell. Wie gehe ich damit um? Als Männer habe ich den Eindruck, wenn es zu Problemen kommt, wenn es zu Spannungen kommt, wir sehen ganz schnell den GAU vor Augen. Ja, GAU, vor Jahren hat man diesen Begriff geprägt, den größten anzunehmenden Unfall. Das ist ein Berg, über den komme ich nicht mehr drüber. Das ist keine neue Erfindung. Schon im ersten Buch Mose lesen wir von Jakob, dass das in seiner Natur lag. Das heißt im ersten Buch Mose, Kapitel 37, ab Vers 33, als nun sein Sohn Josef weg war und irgendwann kommen die Brüder zurück und bringen diesen blutverschmierten Leibrock. Dann heißt es, Jakob erkannte den Rock und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes, ein wildes Tier hat ihn gefressen, Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Für Jakob war das ein Berg, über den er nicht mehr drüber kam. Hier schien Weltende. Er wollte sich nicht mehr trösten lassen. Dabei war am Ende alles anders. Josef war nicht tot, er war nicht von einem Tier zerrissen worden. Das sah Jakob zu dieser Zeit nicht. Für uns als Männer können Dinge im Leben geschehen, über die wir scheinbar nicht hinwegkommen. Dieser Berg ist zu groß, das kriege ich nicht mehr weg. Ich habe versucht, uns verschiedene Szenarien aufzuzeigen, wo Wunden in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens auftreten können. Ich wäre jetzt ein sehr übler Redner, wenn ich mich jetzt setzen würde und euch damit allein lassen würde. Sondern es geht eben darum, wie können wir Heilung für diese Wunden bekommen. Wenn ich weiß, dass ich eine Wunde habe, dann sorge ich dafür, dass diese Wunde geheilt werden kann. Wie bekomme ich Heilung? Wie bekomme ich Heilung für die Wunden der Vergangenheit? Vor Jahren war in einer Stadt in den USA an einer Wand so ein Graffiti zu lesen. Jesus is the answer. Jesus ist die Antwort, hatte da jemand hingesprüht. Einige Tage später stand darunter von einem anderen gesprüht, wenn Jesus die Antwort ist, was ist dann die Frage? Noch eine Zeit später stand als drittes unten drunter geschrieben, ganz gleich, was die Frage ist, Jesus ist die Antwort. Da ist viel Wahres dran. Aber im konkreten Einzelfall ist es manchmal nicht ganz so einfach. Ich will versuchen, verschiedene Methoden aufzuzeigen, wie wir Heilung für die Wunden der Vergangenheit finden können. Und als erstes denke ich, wir müssen ehrlich zugestehen, manche unserer Wunden resultieren aus eigener Unachtsamkeit, resultieren vielleicht aus eigenem sündigem Verhalten, aus meinem Stolz. Wie gehe ich damit um? Im 107. Psalm lesen wir in den Versen 17 bis 22. Psalm 107, Vers 17 bis 22. Die Toren litten wegen ihres sündigen Wandels und um ihrer Ungerechtigkeit willen. Ihre Seele verabscheute alle Nahrung und sie gelangten bis an die Pforten des Todes. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihm Dankopfer bringen und jubelnd seine Taten erzählen. Der Psalmist redet hier von Menschen, die er als Toren bezeichnet, die wegen ihres sündigen Wandels gelitten haben. Sie haben sich selbst Wunden zugefügt aus eigener Dummheit. Niemand anderen kann ich dafür verantwortlich machen. Manches habe ich mir selbst zuzuschreiben. Dann Ende der Welt. Sie schrien zum Herrn in ihrer Not. Das ist manchmal der einzige Ausweg, dass ich nicht mit sauber gefalteten Händen leise mein Gebet spreche, sondern dass Gott die Not so groß werden lässt, dass ich anfange, zu ihm zu schreien. Dann ist wirklich Not, wenn Männer anfangen, zu Gott zu schreien. Aber Gott erhört dieses Schreien. Er rettete sie aus ihren Ängsten. Wie hat er das getan? Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Nicht in erster Linie, wenn Gott irgendwie übernatürlich eingreift und die Dinge bereinigt. Er sandte sein Wort. Gott spricht sein Wort in dein Leben hinein. Und dadurch wirst du gesund. Das heilt. Das Wort Gottes macht gesund. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern erkommen. Und auf einmal wandeln sich diese Männer so völlig. Vorher, sie litten wegen ihres sündigen Wandels. Und jetzt auf einmal, sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihm Dankopfer bringen und jubelnd seine Taten erzählen. Die gleichen Männer, die vorher als Toren bezeichnet, als Dummköpfe bezeichnet werden, die sich selbst Wunden zugefügt haben, müssen nicht so bleiben. Sie sind am Ende Männer geworden, die jubelnd erzählen, was Gott an ihnen und an anderen getan hat. Zeugnis davon geben, wie wir das nennen. Das ist die große Chance, wenn wir mit unserem Elend zu Gott kommen, wenn wir anfangen, zu ihm zu schreien. Ich will diese Heilungsmöglichkeiten in den 5 Bereichen kurz aufzeigen, die ich eben genannt hatte. Der Bereich der Ehe, ich möchte den Bereich der Ehe und Familie zusammenfassen. Wie gehe ich mit Wunden um, die ich anderen geschlagen habe, die mir geschlagen wurden? Wenn wir an den Bereich zu unseren Kindern denken, vor allem Väter zu den Söhnen, dann ist es wichtig, wir müssen die Beziehung zu unseren Kindern aufrechthalten. Es muss eine Beziehung sein zwischen meinem Kind und mir. Wir dürfen nicht nur einfach unter demselben Dach leben. Das kann auch gemeinsame Aktivitäten beinhalten. Vor Jahren nahm ich in den USA an einem Seminar teil. Der Redner war ein alter Bruder im Alter von ungefähr 80 Jahren, der jede Menge dieser Seminare hielt. Und er brachte normalerweise, wenn er solche Seminare hielt, seinen Sohn mit. Beide waren Christen, der Sohn war ungefähr 30 Jahre jünger. Und dann stellten die beiden sich auf die Bühne und der Vater hatte so ein Stück PVC-Rohr dabei. Und dieses PVC-Rohr hielt er zwischen sein Herz und das Herz seines Sohnes, der ihm gegenüberstand. Und dann sagte er, dieses Rohr ist ein Bild für die Verbindung zwischen meinem Sohn und mir. Hier stand sein Sohn mit seinem Herzen und hier stand der Vater. Sagt, solange ich eine Verbindung zu meinem Sohn habe, kann ich durch diese Verbindung Input zu meinem Sohn geben. Ich kann ihn erreichen, ich erreiche sein Herz. Ich kann ihm auch geistliches Input geben. Ich kann über die Bibel mit ihm reden, über Gott, und es wird ankommen bei ihm. Erforderlich ist, dass ich eine Beziehung zu meinem Sohn habe. Wenn ich zulasse, dass diese Beziehung abbricht und dann trete der Sohn sich weg, und das Rohr war nicht mehr zum Herzen des Vaters gerichtet, dann sagt er, dann wird mein Sohn sein Input von anderen Quellen bekommen. Und ich erreiche ihn nicht mehr. Auch nicht mehr mit Bibelwahrheiten. Auch nicht mehr mit Wahrheiten über Gott. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Beziehung zu unseren Kindern aufrechterhalten. Wenn die Beziehung abbricht, kann ich mir alle Worte sparen. Sie werden nicht mehr ankommen. Und eine Beziehung am Leben zu halten, braucht Zeit. Beziehungen sind kein Selbstläufer. Auch meine Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten, braucht Zeit. Wenn ich die Beziehung zu meinen Kindern aufrechthalten will, muss ich mir Zeit für meine Kinder nehmen. Es gibt keinen Weg darum herum. Ich kenne dieses Konzept, dass einige sehr beschäftigte Männer sagen, ich habe nicht viel Zeit, ich muss meine Zeit auskaufen. Wenn ich mir Zeit für meine Kinder nehme, dann muss das Quality Time sein. Ja? Ich habe vielleicht nur 15 Minuten der Woche, aber das ist dann Quality Time, das wiegt das auf. Hör auf, das ist ein dummer Spruch. Das funktioniert nicht. Dein Kind braucht nicht Quality Time, dein Kind braucht dich. Es braucht Zeit mit dir. Das ist das, was entscheidend ist. Unsere Familien laufen nicht von alleine. Wir müssen Zeit mit unseren Familien verbringen. Sonst sollten wir Probleme erwarten. Das ist übrigens etwas, was Gemeinden auch im Hinblick auf ihren Ältesten gesagt ist. Der Apostel Paulus nennt im 1. Timotheusbrief im Kapitel 3 die Anforderungen an einen Ältesten. Und da sagt er unter anderem, ein Ältester muss ein Mann sein, der seiner eigenen Familie, seinem eigenen Haus gut vorsteht. Aber um das tun zu können, muss die Familie dem Ältesten noch die Zeit einräumen. Er muss bei seiner Familie sein können irgendwann. Er muss Zeit haben für seine Familie. Sonst kann er seinem Haus nicht vorstehen, wenn er nicht bei seinem Haus sein kann. Mitunter. Ich persönlich bin Sohn eines LKW- und Busfahrers. Und das Falscheste, was ein Mann machen kann, der LKW und Bus fährt, ist, seinen kleinen Jungen mitzunehmen. Bei uns war das so, mein Vater hat mich oft mitgenommen, LKW und Bus fahren, irgendwann ist der Virus drin. Ja? Und ich wollte nur noch LKW oder Bus fahren. Bis zum heutigen Tag, alles was brummt und mehrere Räder hat, ist irgendwie faszinierend für mich. Und so kam es irgendwann dazu, ja, dass ich mich selbstständig gemacht hatte, ein Transportunternehmen hatte. An einem Tag, Daniel ist unser Erstgeborener, Daniel war so vielleicht knapp ein Jahr alt. Wir wohnten in einer Mietwohnung in Raunen. Es war ein Samstagvormittag, schönes Wetter. Und ich dachte, ich werde heute Vormittag Auto waschen im Hof. Das war's, dabei entspanne ich mich eigentlich. Ich ging nach unten, rührte da meinen Wassereimer an, fing an Auto zu waschen. Und auf einmal gucke ich nach oben und sehe, wie Daniel auf die Fensterbank gekrabbelt war, also innen, das Fenster war zu, es war nicht gefährlich, und durch das Fenster mir zuguckte. Er saß dort auf seinen Beinchen und Händen und guckte mir zu, wie ich unten Auto wusch. Und innerlich schien mir, der Junge hatte vorher von mir gehört, ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu spielen. Daniel guckt aus dem Fenster, aha, Papa muss Auto waschen. Ergo, Auto ist wichtiger als ich. Das ging mir so durch und durch in dem Moment. Ich habe meinen Wassereimer ausgeschüttet, ich ging nach oben, habe mit Daniel gespielt. Das ist ein konkretes Beispiel. Überleg dir, wie du Zeit mit deinem Kind verbringen kannst. Das kann niemand ersetzen. Du kannst keinen anderen an deine Stelle setzen. Dein Kind braucht dich als Vater. Längst haben Wissenschaftler erkannt, dass unsere Gesellschaften kaputt gehen, weil unsere Kinder keine Väter haben. In christlichen Familien ist das hoffentlich noch anders. Aber draußen, wir gehen kaputt darunter, weil Familien keine Väter mehr haben, die präsent sind in ihren Familien als Väter. Dein Kind braucht dich. Das bedeutet, es braucht Zeit mit dir. Betrifft natürlich auch unsere Ehen. Ich persönlich kann sagen, dass ich mit meiner Maria eine sehr harmonische Ehe führe. Ich bin einfach dankbar, diese Frau vom Herrn bekommen zu haben. Aber ich kann auch sagen, dass diese Ehe nicht ohne Spannungen ablief. Gerade wenn man geistlichen Dienst tun will, das ist so erstaunlich. Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren, als ich eben noch berufstätig war, einige von euch kennen das, du bist berufstätig, du bist auch Prediger, du bist zum Predigen am Sonntag eingeteilt, aber du musst deine Arbeit tun, du hast nicht viel Zeit, samstags abends ist die Zeit, wo du noch Predigt vorbereiten kannst. Und jetzt sitze ich hier bei meinem Bibeltext und lese und bete, um irgendwie eine Predigt zusammenzubekommen, und Maria kommt ins Zimmer rein. Ich bin die Woche über nicht da, ich war auf der Arbeit. Und sie sagt, Ralf, hast du schon gesehen, da hinten am Zaun, Maria, bitte, es ist Samstagabend, morgen früh soll ich predigen, guck mal, wie viel Zeit ich noch habe. Ich muss Predigt vorbereiten, jetzt kommst du mit dem Zaunpfahl. Maria geht weg, geht nach oben. Ich habe Ruhe und kann weiterarbeiten. Kann ich nicht? Es geht nicht. Auf einmal fließt kein Heiliger Geist mehr. Das Buch ist mir ein Buch mit 7 Siegeln geworden. Es ist ein verschlossenes Buch. Was dann? Ich habe sowas mehr als einmal erlebt, dass gerade dann, wenn du geistlichen Dienst tun willst, auf einmal kommt sowas, kommt irgendein ein Konflikt oder was in der Familie. Möglichkeit Nummer 1, ich rufe den Ältesten der Gemeinde an, sage ihm, ich kann leider morgen nicht predigen, ja, aus welchem Grund auch immer. Was bedeutet, irgendein anderer muss jetzt von jetzt auf gleich da reinspringen, keine gute Lösung. Möglichkeit Nummer 2, und das scheint mir die biblisch einzig richtige Lösung zu sein, ich gehe nach oben und bitte meine Maria um Vergebung. Und das habe ich mehr als einmal getan. Ich gehe nach oben und sage, Maria, bitte vergib mir. Das war nicht in Ordnung, wie ich dich angeredet habe. Ich bin vielleicht unter Druck, aber das rechtfertigt nicht, wie ich mit dir geredet habe. Maria sagt, danke, ich habe dir schon vergeben. Und ich gehe nach unten und mache das Buch auf. Auf einmal redet das Buch wieder zu mir. Es ist weg. Die Sünde ist vergeben. Ich kann wieder arbeiten. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir mit unseren, Vergehen, mit unserer Schuld, mit unserer Sünde umgehen können. Wir müssen sie bekennen, dazu stehen. Und dann vergibt sie Gott. Dann steht sie mir nicht mehr im Weg. Im Laufe der Zeit findet man in einer Ehe Wege, dass das mit ganz wenigen Worten geht. Ja, wenn mir heute irgend sowas passiert, dann komme ich und ich sage einfach nur noch sorry. Und ich sehe an Marias Blick, sie hat mir längst vergeben. Ja. Wir kommunizieren viel besser miteinander mittlerweile. Aber ich muss das tun. Ich darf die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Ich darf das nicht einfach stehen lassen. Wichtig war mir auch zu sehen, wie geht mein himmlischer Vater mit mir um? Es gab Zeiten in unserer Familie, als Daniel Teenager war, als ich merkte, dass er sich teilweise in eine Richtung entwickelte, die mir und die meiner Maria, die uns gar nicht gefiel. Und wir merkten, wir kommen nicht mehr dran an ihn. Er war 16 Jahre alt ungefähr damals. Da musste ich damit nicht zurecht umzugehen. Ich erinnere mich an einen Sonntag, an dem ich sein Handy an die Wand warf, dass es auseinanderflog. An einem anderen Tag warf ich eine Flurtür, in der eine Glasscheibe war, hinter mir zu, dass die Scheibe aus der Tür flog. Bis heute ist dort keine andere Tür, weil wir nicht das Geld hatten, die Tür zu erneuern. Aber irgendwann merkte ich, so ruiniere ich mein Haus, aber so kann ich nicht meinen Sohn erziehen. Irgendwas läuft hier nicht gut. Ich habe angefangen zu beten. Bevor ich zu Christus kam, war ich Alkoholiker. Meine Nerven sind ziemlich ramponiert. Und das merke ich in solchen Situationen. Ich habe eine sehr, sehr geringe Frustrationstoleranz. Dann gehen die Nerven durch. Aber es ist keine Entschuldigung. Ich habe angefangen zu beten. Ich habe gesagt, Herr, wie soll ich damit umgehen? Und Gott hat mir gezeigt, wie er als mein himmlischer Vater mit mir umgeht. Gott hat mir gezeigt, wenn ich mit dir so umgegangen wäre, wie du mit deinem Sohn, du wärst schon lange nicht mehr da. Ich hätte schon lange Schluss gemacht mit dir. Aber ich bin barmherzig. Ich vergebe dir. Ich bekenne mich zu dir. Ich will weiter mit dir arbeiten. Das hat mir geholfen. Heute haben wir ein gutes Verhältnis. Daniel hat im letzten Sommer geheiratet. Er kommt gern und oft zu uns nach Hause. Ich bin Gott dankbar dafür. Das lag nicht in mir, in meiner Natur. Ich habe irgendwann zu Gott schreien müssen, dass er mir hilft, eine andere Art von Erziehung zu finden. Der Bereich der Gemeinde, des Dienstes. Der Apostel Paulus schreibt am Ende des Briefes an die Galater. Im Galaterbrief in Kapitel 6, in den Versen 1 bis 3, ein ganz, ganz wichtiges Rezept. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wie gehe ich in der Gemeinde damit um, wenn wir uns vielleicht gegenseitig Wunden geschlagen haben? Wie gehe ich damit um, wenn jemanden, wie Paulus es hier sagt, wenn ein Mensch von einer Übertretung geeilt würde? Hier ist nun jemand in Sünde gefallen. Paulus fasst das sehr allgemein. Ein Mensch, wer auch immer. Hier ist nun jemand in Sünde gefallen. Es ist passiert und ich habe das mitbekommen. Ich habe das vielleicht gesehen. Wie gehe ich damit um als Christ? Das Rezept des Paulus. So helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das ist das Rezept, das Paulus gibt, wie wir mit solchen Geschwistern, die gefangen sind, umgehen. Zum einen muss ich selbst geistlich sein. Das bedeutet, der Geist Gottes muss mein Leben regieren, muss mich prägen. Wenn ich das nicht bin, sollte ich die Finger von so einer Sache lassen. Dann bin ich nicht der Mann, der hier helfen kann. Ich muss geistlich sein. Und dann heißt es, helft einem solchen zurecht. Das griechische Wort, das hier steht, wurde in der Antike und anderem gebraucht, wenn man einen gebrochenen Knochen wieder, einen gebrochenen Arm wieder zurechtgebracht hat. Dann wurde dieses gleiche Wort gebraucht. Und das sagt viel aus. Das redet davon, zum einen gibt es Situationen, da braucht man Sachverstand. Wenn jemand seinen Arm gebrochen hat und dazu zu mir kommt, bin ich keine gute Adresse. Es könnte sein, dass ich dem Menschen noch unnötige zusätzliche Schmerzen zufüge, wenn ich versuche, da irgendwas zu machen. Und es könnte gut sein, dass am Ende der Knochen schief zusammenwächst. Das wird ein Leben lang zu sehen sein, weil ich keine Ahnung von der Sache habe. Wer einen Knochen gebrochen hat, muss dahin gehen, wo man ihm wirklich helfen kann. Es gibt auch Situationen, wo Christen in Sünde gefallen sind. Da brauchen sie Hilfe von Christen, die erfahren sind. Da kann nicht jeder helfen. Jemand, der keine Erfahrung hat, könnte mehr kaputt machen, als er gut tut. Du musst geistlich sein. Du musst erfahren sein darin, wie man solchen Menschen helfen kann. Und es muss im Geist der Sanftmut geschehen, nicht in einem überheblichen Geist. Wie kann dir nur sowas passieren? Vor Jahren sagte mir eine junge Schwester, sie hatte mit Sünde zu kämpfen in ihrem Leben. Sie bekannte, dass sie kämpfte damit, aber sie kam davon nicht los. Und irgendwann fasste sie sich ein Herz und ging damit zum Jugendleiter. Sie dachte, ich brauche einfach Hilfe. Sie ging zum Jugendleiter und bekannte ihm das. Und seine Antwort war, ich habe nie gedacht, dass du so schlecht bist. Es war das letzte Mal, dass die junge Frau vor irgendjemandem eine Sünde bekannt hat. Das war nicht die Art und Weise, wie Paulus hier sagt. In einem Geist der Sanftmut Menschen zurechtbringen und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Vorsicht, wir alle sind versuchlich. Satan könnte mich versuchen, auf einem ganz anderen Gebiet vielleicht, und mich zu Fall bringen wollen. Hochmut ist keine Tugend, die uns ansteht. Galater 6, 1-3 ist ein gutes Rezept des Paulus, wie ich mit Wunden anderer Menschen umgehe. Nicht den Finger in die Wunde legen, sondern zurechtbringen, heilen. Im Philipperbrief schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 2, in den Versen 3 und 4, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Das ist ein Rezept, mit dem ich Verwundungen einfach schon vermeiden kann, Prophylaxe. Wenn ich diesen Lebensstil mir aneigne, dann bewahrt mich das davor, andere Geschwister zu verwunden. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auch auf das des anderen. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ich bin Doktor der Theologie. Ich bin vor 14 Tagen zum Professor der Theologie ernannt worden. Und in unserer Gemeinde zu Hause in Raunen, wir sind eine Gemeinde mit 97% russlanddeutschen Mitgliedern. Die Mehrheit unserer Mitglieder sind ganz, ganz einfache Menschen. Das waren in Russland Kolchosniki, so nennen sie sich selbst. Ja, es waren Kolchosbauern. Und das ist etwas, was mir persönlich immer hilfreich war. Ich muss meinen Bruder, der Traktorist in Russland war, höher achten können als mich selbst. Das bewahrt mich in Demut. Das hilft mir, auf dem Teppich zu bleiben. Dann kann Zusammenleben mit Brüdern gelingen, wenn einer den anderen höher achtet als sich selbst. Das muss ich mir von Gott erbeten. Ja. Das hat keiner von uns von sich selbst. Von Natur aus schaue ich auf das, was ich will, aber jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Im zweiten Korintherbrief, ich sagte euch, heute Morgen werden wir die Bibel etwas mehr bemühen als gestern Abend. Im zweiten Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 1 in den Versen 4 und 5, von dem Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. In unserer Familienbibel zu Hause hat meine Maria diese Verse irgendwann rot angestrichen und mit einem Datum versehen. Sein Datum, das das Jahr 2007 trägt. Wir waren damals gerade in die USA gereist, wo ich das Doktoralstudium anfing. Und die Anfangszeit war heftig turbulent. Ich bekam Nierensteine, ich musste in das Krankenhaus, wir hatten noch keine Krankenversicherung. Es gab Dinge, wo wir dachten, jetzt schlägt alles über uns zusammen. Maria, meine Maria, kommt aus Sibirien ursprünglich, ja. Maria konnte kein Wort Englisch, sie saß mit einem Schlag allein in der Wohnung mit den Kindern. Dann hat sie diese Verse rot markiert. Gott, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Gott lässt zu, dass wir in Bedrängnis, dass wir in Leiden kommen, dass uns vielleicht Wunden geschlagen werden. Gott lässt das zu mitunter. Er lässt das zu, damit wir von ihm Trost erwarten und von ihm Trost anrufen. Warum? Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Gott lässt zu, dass du und ich, dass wir Erfahrungen machen, die schmerzhaft sind, die mit Wunden verbunden sind. Aber er wird uns heilen. Er wird uns aus seinem Wort Heilung zukommen lassen. Und das soll uns helfen, anderen, die in gleiche Situationen kommen, diese Hilfe weitergeben zu können. Vor vielen Jahren hat Georg Steinberger ein Büchlein geschrieben mit dem Titel Der Weg dem Lamme nach. Und er schreibt dort den Satz, wir müssen uns von dem himmlischen Arzt unsere Wunden verbinden lassen, damit wir es lernen, die Wunden der anderen zu verbinden. Gott lässt manche Wunden in deinem und meinem Leben zu, damit wir dann erleben, wie er diese Wunden heilt. Und damit wir auf diese Weise anderen helfen können, ihre Wunden zu heilen, die in eine gleiche Lage gekommen sind. Zwei weitere Verse aus dem zweiten Korintherbrief aus Kapitel 1, die Verse 8 und 9. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ich habe diesen Vers überschrieben mit den Worten, Vorsicht, es könnte noch schlimmer kommen. Wenn du vielleicht in einer schwierigen Phase bist, natürlich erwarten wir Hilfe, dass wir da rauskommen. Vielleicht lässt Gott zu, dass es noch schwerer wird. Wir sagen manchmal, Gott legt niemanden mehr auf, als er tragen kann. Der Apostel Paulus bekam mehr auferlegt, als er tragen konnte. Das sagt er uns hier selbst. Dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus. Paulus bekam mehr zu tragen, als er tragen konnte. Er ist daran zerbrochen. Warum? Er ist am Leben verzweifelt. Er wollte nicht mehr leben, dieser Mann. Damit wir nicht auf uns selbst schauten, vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Wenn Gott Tote auferwecken kann, dann kann er mich aus welchem Problem, aus welcher Lage auch immer rausholen. Das kann ich aber nur lernen, indem Gott mich in solche Lagen wirklich reinkommen lässt. Das sind schwere, harte Lektionen. Aber es gibt keine Abkürzungen dafür. Entweder ich gehe da durch und lerne, oder ich suche mir einen Umweg. Aber auf dem Umweg werde ich nicht das lernen können, was Gott mir zeigen will. Im Hebräerbrief heißt es im vierten Kapitel in den Versen 14 bis 16, Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Paulus sagt, du musst deine Probleme nicht selbst lösen. Du musst und wirst nicht selbst aus allem rausfinden. Aber wenn ich am Ende bin, dann weiß ich, wir haben einen großen hohen Priester, Jesus, der Sohn Gottes. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit uns. Das griechische Wort heißt Sympatheo. Unser Wort Sympathie kommt daher. Ja? Er kann mitempfinden. Gott empfindet mit mir, was ich empfinde, was ich leide. Er hat mich geschaffen. Er weiß, wie ich ticke, wie es hier drin aussieht. Er empfindet mit mir, er leidet mit mir, der himmlische Hohepriester Jesus. Er kann mitleiden mit unseren Schwachheiten. Ja, du hast am Anfang zu verstehen gegeben, wir stehen als Männer nicht über den Dingen. Auch wir haben Schwachheiten. Ich kann das leugnen. Gott kann mich so auf die Schnauze fallen lassen, dass ich merke, ich komme einfach nicht mehr weiter. Oder ich erkenne an, dass ich Schwachheiten habe und wende mich an einen, der viel stärker und größer ist als ich, Jesus Christus. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Gerade in Zeiten, ja, wenn wir verwundet sind oder wenn ich vielleicht andere verwundet habe durch meine Bemerkungen, durch meine Worte, durch was auch immer, dann will ich nicht vor Gott kommen. Dann denke ich, ich muss jetzt erst, hör auf, du kriegst das alleine nicht auf die Reihe. Komm zu dem Thron der Gnade. Sein Thron, ein Thron wird von einem Herrscher bewohnt. Sein König, vor den ich komme, aber sein Thron der Gnade. Er hat verheißen, mich anzuhören, wenn ich dahin komme, damit wir Gnade finden und Barmherzigkeit zu rechtzeitiger Hilfe. Das sollte ich nicht schleifen lassen. Die Hilfe ist vorhanden. Ich muss Gott nur anrufen. Wenn ich das schleifen lasse, kann sein, dass die Hilfe nicht mehr rechtzeitig ist, dass die Probleme mehr werden. Als letztes den Bereich der Gesellschaft, des Berufes, wo wir mit vielen Menschen in Kontakt kommen. Der Apostel Paulus schreibt einmal in seinem Brief an die Christen in Rom in Kapitel 8, Abvers 18: Ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Paulus gebraucht in diesem Bild, das Bild einer antiken Waage. Ja, ihr kennt diese Waage mit den beiden Waagschalen, wie man sie früher hatte. Und das griechische Wort bezeichnet genau das. Jetzt sagt Paulus, ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit, das ist in der einen Waagschale, Leiden wörtlich dieses Zeitalters, das ist viel. Das ist unermesslich viel, das ist in einer Waagschale. Das ist das bisschen, was ich an persönlichem Leid erfahren habe. Das ist alles, was auf diesem Planeten seit dem Sündenfall an Leiden da war. Nenne Auschwitz, Dachau, nenne was du willst, es gehört alles dazu. Die Leiden dieses Zeitalters, das ist unermesslich viel, das ist in einer Waagschale. Und Paulus sagt nun, die Leiden dieser Zeit werden nicht ins Gewicht fallen, das bedeutet, die Waage wird sich nicht nach unten bewegen, wenn, was muss in der anderen Waagschale sein? Die Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Du hast vorhin dieses Lied mit uns gesungen, ja? Was uns unter anderem auf diese Herrlichkeit hinweist. Das ist das, was ich brauche, wenn ich Leiden aushalten will als Christ. Das ist das Gegengewicht. Meine Hoffnung auf die Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Deshalb muss ich wissen, was auf uns wartet. Deshalb muss ich wissen um das Erbe der Heiligen im Licht. Wenn ich das nicht habe, kann das Leiden mich runterziehen. Es kann mich so runterziehen, dass ich darunter kaputt gehe als Christ. Das einzige Gegengewicht, was stark und schwer genug ist, ist die Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Das ist Zukunft. Das beschäftigt mich hier vielleicht noch nicht, aber das sollte mich beschäftigen. Wenn Leid kommt, brauche ich das als Gegengewicht, damit das Leid mich nicht runterzieht. Diese Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, ist ja nicht so ohne weiteres in uns präsent. Wir wissen, dass das da ist, aber das lebt nicht immer in uns. Wir müssen uns erbeten, dass diese Herrlichkeit in uns Gestalt annimmt. Der Apostel Paulus hat das getan. Epheserbrief in Kapitel 1, in den Versen 15 bis 20, bittet er für die Epheser, dass Gott ihnen erleuchtete Augen des Herzens schenkt, dass sie erkennen, was auf sie wartet. Solange es mir gut geht, kümmere ich mich wenig darum. Beschäftige dich damit, was auf uns wartet. Wenn schwere Zeiten kommen, brauchst du das. Das ist das einzige Gegengewicht. Menschlicher Trost wird zu schwach sein. Der kommt nicht mehr an, wenn es richtig schwer wird im Leben. Bei allem positiven Bemühen, bei allem Bemühen, was wir haben können, um die Wunden zu heilen, die wir anderen geschlagen haben, die uns vielleicht geschlagen wurden, mein Eindruck ist, wir werden nicht alle Wunden hier auf Erden heilen können, die entstanden sind. Ganz einfach, manche Menschen sind vielleicht schon verstorben, denen ich Wunden zugefügt habe. Und ich kann nichts mehr wiedergutmachen. Vor 7 Jahren verstarb mein Schwiegervater. Er war lange Jahre Leiter unserer Gemeinde gewesen. Es war ein demütiger, lieber Bruder in Christus, der aber im Alter auch einige Sonderbarkeiten entwickelt hatte. Und als der Schwiegervater starb, wussten wir als Familie alle, dass jeder von uns sich auch an ihm versündigt hatte. Wir hatten ihn nicht immer mit der Liebe behandelt, die wir hätten haben müssen in seinen alten Tagen. Wir waren manchmal nervös, gereizt, wir konnten ihn nicht verstehen. Und wir wussten, das ist Schuld. Das ist Sünde. Bei ihm konnten wir das nicht wieder gut machen. Er war verstorben. Er war nicht mehr da. Aber wie dankbar bin ich, dass wir als Christen einen Ort haben können, wo ich hinkomme. Fritz Rienecke hat vor vielen Jahren ein Büchlein geschrieben mit dem Titel »Das Schönste kommt noch«. Und für mich ist es etwas vom Großartigsten zu wissen, wenn ich meinem Schwiegervater irgendwann wieder begegne. Es wird nicht die Spur einer Rede sein von den Dingen, die hier zwischen uns standen. Es ist weg. Es ist vergeben. So unter dem Blut Jesu Christi. Davon wird keine Rede mehr sein. Hier auf Erden konnten wir manche Wunde nicht mehr heilen. In Ewigkeit wird sie geheilt sein. Buch der Offenbarung. Ihr kennt diese Verse am Ende des Buches der Offenbarung in Kapitel 21, wo der Apostel Johannes in den Versen 3 und 4 schreibt: Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Weder Leid, das aus Wunden zugefügt werde, noch Schmerzen, die von Wunden herrühren. Es wird nicht mehr sein. Das Erste ist vergangen. Das ist Hoffnung auf die Herrlichkeit, auf die wir zugehen. Ich möchte die vorletzten Bibelvers für heute Morgen lesen. Wir sind gleich am Ende. Wie gehen wir, während wir auf diese Herrlichkeit zugehen? Im Lukas-Evangelium wird uns in Kapitel 8 von einem der Gleichnisse Jesu geschrieben. Dort heißt es im Lukas-Evangelium in Kapitel 8 in Vers 15, Jesus hat dieses Gleichnis vom Sämann seinen Jüngern gesagt. Ihr kennt das von dem: Der Sämann geht aus, seinen Samen zu streuen. Einiges fällt auf den Weg, einiges fällt in die Dornen, einiges fällt auf steinigen Boden, einiges fällt auf guten Boden und bringt Frucht. Und dann sagt Jesus in der Auslegung, in der Deutung, dass in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Wenn ich als Christ Frucht bringen will für Gott, dann nennt mir Jesus hier einen Weg, wie das geschehen kann. Es sind die, die das Wort, das sie gehört haben, du musst das Wort Gottes zunächst mal gehört haben. Ohne Wort Gottes kannst du keine Frucht bringen. Du musst das Wort Gottes an dich dranlassen. Ich muss das Wort Gottes bewahren in einem feinen, guten Herzen. Wie wird dein Herz fein und gut? Von Natur aus sind unsere Herzen alles andere als fein und gut. Sie sind voller Sünde. Dieses ganz simple Lied drückt die Wahrheit aus. Was macht mich von Sünden rein? Nur das Blut des Lammes Jesu. Nur dadurch wird ein Herz gut und fein, wenn die Sünde vergeben ist, bedeckt ist. Und dann sagt Jesus, das sind die Voraussetzungen, dass man Frucht bringen kann. Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Luther übersetzt, die Frucht bringen in Geduld. Das griechische Wort Hypomene heißt wörtlich im Darunterbleiben. Darunterbleiben, das redet von einer Last, die auf mir liegt. Und ich muss es lernen, unter dieser Last zu bleiben. Ich muss es lernen, diese Last zu tragen. Das ist das, was das Wort Geduld im Griechischen ursprünglich bedeutet. Darunter bleiben. Von Natur aus, wenn ich irgendwas drücke, ich will das loswerden, ich will das abschütteln. Als Christ muss ich es lernen, Lasten zu tragen. Ich werde nicht ohne Lasten durch das Christenleben kommen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich Frucht bringen kann für Gott. Wenn ich es lerne, Lasten zu tragen. Einige unter euch, ich sehe einige alte Gesichter, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, ich weiß nicht, von wo ihr kommt, Brüder, aber ich weiß, dass Brüder und dass Menschen, die zum Beispiel es war damals noch keine Sowjetunion, in Russland nach der Zeit des Zweiten Krieges lebten, das war eine Zeit teilweise, in der es nichts als Leiden gab. Besonders für Christen. Manche waren froh, wenn sie einfach Tag für Tag für Tag überlebt haben. Es gab Leiden an allen Ecken, es gab Verfolgung, es gab Hunger, es gab was weiß ich nicht alles. Und einige von euch sind darunter hart geworden, weil sie versucht haben, das Leiden in eigener Kraft zu tragen. Dann wird man hart. Andere haben es gelernt, mit Gottes Hilfe diese Zeiten zu tragen. Ihr habt dort wertvolle Erfahrungen gemacht. Aber bitte, die ganz Jungen, die hier aufwachsen, eure Enkelkinder, sie machen solche Erfahrungen im Moment nicht. Erwartet von ihnen nicht, dass sie das können. Woher denn? Wo sollen sie es denn gelernt haben? Habt Geduld mit ihnen. Wir sind ja bestrebt, von unseren Kindern alles nur Schwere fernzuhalten. Wir wollen ihnen den Weg durchs Leben so unsteinig wie möglich machen. Das ist nicht immer gut. Aber Gott wird in jedes Leben hineinkommen lassen, was es braucht, um zu reifen und zu wachsen. Habt Geduld mit den Jungen. Erwartet nicht, dass sie die Reife bringen, die ihr über Jahrzehnte hinweg erworben habt. Das müssen sie erst lernen auf den Wegen, die Gott sie führt. Und abschließend die letzte Bibelstelle für heute. Als Christ bin ich immer mehr dankbar, dass ich ein Mensch sein darf, der mit einem guten Gewissen durch das Leben gehen kann. Ich bin nicht sündlos. Auch mir unterlaufen Sünden, wie uns allen. Aber dieses Wort des Apostels Johannes, das er uns in seinem ersten Brief schreibt, ja, in Kapitel 1, Abvers 8, und er schreibt an Christen, Johannes schreibt an Christen, ganz bewusst, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Auch als Christ unterläuft mir Sünde. Auch als Christ werde ich schuldig an meinen Kindern, an meiner Frau, manchmal gerade an den Menschen, denen ich sehr nahe stehe. Das schmerzt. Aber ich bin dankbar, dass ich diese Sünde bekennen darf. Das ist alles, was ich tun muss. Ich muss sie zugeben. Ich gebe sie zu vor Gott und vor dem Menschen, wenn mir bewusst ist, dass ich einen bestimmten Menschen verletzt habe. Das ist alles, was ich tue. Und dann stehe ich auf der Verheißung, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist der Weg, auf dem ich mit einem guten Gewissen durch mein Leben gehen kann. Ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wer unter euch Christ ist, wer noch nicht Christ ist. Wenn du Christ bist, dann ist das etwas, was für uns täglich dran ist, dass ich meine Sünden bekenne. Möglichst direkt, wenn sie mir unterlaufen ist. Dann kann sie keine Auswirkung, dann kann die nicht mehr wuchern, reifen irgendwo. Dann ist sie abgeschnitten. Aber es muss einen Tag in deinem Leben geben, an dem du das zum ersten Mal ganz bewusst tust. Wir haben gestern Abend die römisch-katholische Kirche teilweise etwas betrachtet. Die römisch-katholische Kirche hat unter anderem die Praxis der Beichte, der Buße. Ja? Noch heute, wenn man in römisch-katholische Kirchengebäude geht, dann siehst du häufig so ein hölzernes Konstrukt in der Nähe des Eingangs, häufig, das nennt man den Beichtstuhl. Sieht aus wie ein großer Schrank, zwei Türen, auf der einen Seite sitzt der Priester, dann ist da ein Geflecht in der Mitte, sodass man nicht sehen kann, wer auf der anderen Seite sitzt. Und auf der anderen Seite sitzt dann jemand, der kommt, um seine Sünden zu bekennen. Der Mensch bekennt seine Sünden und der Priester spricht ihm die Vergebung zu. Millionen von Katholiken tun das. Und viele von ihnen erleben, dass das einfach nicht funktioniert. Warum nicht? Die Voraussetzung muss da sein. Du musst in deinem Leben, dein Leben überhaupt einmal Jesus Christus anvertrauen. Ich persönlich bin Einheimischer, bin aufgewachsen in einer evangelischen Familie. Ich dachte, ich bin Christ. Ja, ich war im Konfirmandenunterricht, ich war getauft, konfirmiert. Ich dachte, ich bin Christ, wie alle meine Freunde auch. Irgendwann gab es schwere Zeiten in meinem Leben. Meine richtige Mutter ist am Alkohol gestorben, als ich noch ein Kind war. Vater hat wieder geheiratet. Das Verhältnis zu meiner zweiten Mutter war sehr, sehr gespannt. Aber ich habe viele Jahre einfach richtig gut gelebt. In der Schule, es ging vorwärts, ich habe mein Abi mühelos losgemacht. Ich ging 4 Jahre zum Militär, hatte dort scheinbar eine gute Karriere. Bis irgendwann ein Tag kam, an dem mir irgend vor Augen stand, meine Mutter könnte vielleicht noch leben, wenn ihr damals Menschen geholfen hätten in ihrer Alkoholkrankheit. Und dieser Gedanke, ich habe mich da ein paar Stunden da reingedacht, der hat mir so zugesetzt, von dem Tag fing ich an zu trinken, ohne dass mir das zunächst bewusst war. Ich trank und auf einmal mehr und mehr und mehr und ehe ich mich versah, nach 1-2 Jahren war ich richtig drin. Am Anfang schiebt man das weg, ja. Du trinkst nur am Wochenende, montags bist du wieder fit auf der Arbeit, aber irgendwann merke ich, die Sache hat mich unter Kontrolle. Ich habe versucht, das aufzuhören. Ich kam nicht los davon. Irgendwann, als ich stockbesoffen mal aus der Kneipe nach Hause kam, um 4 Uhr morgens, hatte ich einen Tagebucheintrag in meinem Tagebuch, forget it, vergiss es. Ich habe aufgehört, dagegen zu kämpfen. Ich komme da nicht mehr raus. Dann lernte ich auf Umwegen Christen kennen. Und diese Christen sagten mir, Ralf, bist du Christ? Ich sagte, natürlich bin ich Christ, ja, ich bin getauft, konfirmiert. Nein, das meinen wir nicht. Bist du bekehrt? Ich sage, was ist das denn? Das habe ich nie gehört. Was ist das denn? Bekehrt, was ist das denn für ein Wort? Habe ich nie im Leben gehört. Dann sagten sie mir, hast du Gott schon mal deine Sünden bekannt? Ich sage, was meint ihr? Sie merkten also, der Mann hat überhaupt keine Erkenntnis. Und sie waren sehr weich. Sie sagten, okay, Ralf, es war ein Missionshaus. Sie sagten, du kannst am Wochenende hier bei uns bleiben. Wir geben dir ein Zimmer, da kannst du für dich alleine sein. Wir würden dir raten, mach das. In diesem Zimmer wirst du nichts haben außer einer Bibel. Und wir würden dir raten, bete zu Gott, bitte Gott mal, dass er dir zeigt, ob dein Leben vor ihm in Ordnung ist. Und dann lies mal in der Bibel. Sie empfahlen mir ein paar Bibelstellen, sie empfahlen mir, fang mal an, die 10 Gebote zu lesen im 2. Buch Mose. Okay, ich hatte an diesem Wochenende Zeit, ich habe das gemacht, ich nahm das Zimmer, setzte mich dann irgendwann so am Nachmittag hin und betete, also Gott, du siehst, ich bin jetzt hier und die Leute haben mir gesagt, ich soll jetzt mal beten, dass du mir zeigst, ob mein Leben vor dir in Ordnung ist und ich soll jetzt mal in der Bibel lesen und das will ich jetzt machen, okay, und fing dann an, schlug die Bibel auf im 2. Buch Mose, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich las, wie man jedes andere Buch auch liest. Ich las weiter, ich las die Gebote, berührte mich nicht, ich las, wie ich jedes andere Gebot auch las. Dann kam ich zu dem Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Mit einem Schlag war Schluss. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Auf einmal kamen mir in Sekunden Dinge hoch, wie ich über die ganzen Jahre hinweg mit Vater und Mutter umgegangen war. Das war alles andere gewesen, als Vater und Mutter zu ehren. Mir kamen Kleinigkeiten in den Sinn, dass ich als Junge im ersten Schuljahr im Schönschreibunterricht, wenn ich nicht so schön schreibe, wenn die Schrift nicht so schön wurde, wie ich das wollte, dass ich so auf den Füllfederhalter gedrückt habe, dass die Spitze abbrach. Mein Vater war Busfahrer, der hat irgendwie mit Mühe und Not uns durchgebracht. Vater musste einen neuen Füllfederhalter kaufen. Das waren Peanuts. Diese Dinge kamen mir in den Sinn. Ich kam nicht mehr weiter als zu diesem Gebot. Da war Ende. Ich fing an zu weinen. Dann ging ich zu einem dieser Leute und sagte, ich habe ein Problem. Ich komme nicht mehr weiter in dem Buch. Und dann sagten sie mir, Ralf, was Gott dir zeigt, ist Sünde. Diese Sünde musst du bekennen. Jesus Christus ist am Kreuz auf Golgatha für deine Sünden gestorben. Er wird sie dir vergeben. Und das ist das, was ich getan habe. Ich habe alles, was mir bewusst war, längst nicht alles war mir bewusst, aber was mir bewusst war, habe ich vor Gott und vor diesen Zeugen ausgesprochen. Und habe am Ende gebeten, dass Jesus Christus Herr in meinem Leben ist. Dass er von Stund an in meinem Leben regiert. Ich habe mich völlig ihm übereignet. Ich fuhr von dort nach Hause, sonntagsabends mit gemischten Gefühlen. Dachte, naja, irgendwie hatte sich das Ganze wieder ein bisschen gesetzt. Ja, ich war sehr emotional aufgewallt, aber sonntagsabends zu Hause, naja, mal sehen, was das war. Montags zur Arbeit, die Woche lief wie gewohnt. Dann kam das nächste Wochenende. Freitagabend, es gab keinen Freitagabend, an dem ich nicht in die Kneipe fuhr und bis ich den letzten Groschen ausgegeben hatte, stolperte ich nicht nach Hause. Der Freitag kam, ich hatte nicht so viel Verlangen, Alkohol zu trinken. Ich hatte nicht so viel Verlangen, es war einfach weg. Ich sage nicht, dass Gott das in jedem Leben so tut. Er hat das bei mir so getan. Das war für mich in Anführungszeichen der Beweis dafür, dass es einen lebendigen Gott gibt, der hört, wenn ich zu ihm rede. Mein Leben ist ziemlich umgekrempelt worden von dieser Zeit an. Und das ist das, was ich dir rate, wenn du noch nicht dein Leben Jesus gegeben hast. Tu das. Bitte Gott, so wie du mit ihm reden kannst, völlig formlos, dass er dir zeigt, ob dein Leben vor ihm in Ordnung ist. Beginn in diesem Buch zu lesen. Vielleicht beginnst du mit den 10 Geboten. Gott wird dir zeigen, ob dein Leben vor ihm in Ordnung ist. Oder ob Jesus Christus für deine Sünden sterben musste. Danke, dass ihr mir so lange zugehört habt. Amen.